Viele Christen kennen Epheser als einen der tiefsten Briefe des Neuen Testaments, und doch bleibt die große Linie oft verschwommen. Wozu existiert die Gemeinde überhaupt, und wie hängt das mit Gottes ewigem Plan zusammen? Wenn wir den Epheserbrief und Johannes 15 nebeneinander halten, öffnet sich ein weiter Horizont. Gott verfolgt seit Ewigkeit ein Ziel, das nicht bei unserer persönlichen Rettung stehen bleibt, sondern in Christus und mit der Gemeinde seine Fülle findet. Gottes Herz, Wille, Wohlgefallen und ewiger Vorsatz. Wenn der Epheserbrief uns von Gottes Willen, seinem Wohlgefallen und seinem Vorsatz spricht, öffnet er nicht zuerst ein theologisches Lehrbuch, sondern das Herz Gottes. Hinter dem Wort Wille steht nicht eine distanzierte Verfügung, sondern eine innere Ausrichtung. Gott weiß, was er will, und er will es mit ganzem Herzen. Darum heißt es in Epheser 1:5, dass er uns durch Jesus Christus für sich zur Sohnschaft vorherbestimmt hat, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Sein Wille ist von Wohlgefallen durchdrungen, was er beschlossen hat, tut er nicht widerwillig, sondern mit Freude. Dieses freudige Wollen hat sich noch vor aller Zeit zu einem Vorsatz verdichtet, einem festen, unausweichlichen Plan, den er in sich selbst vorgesetzt hat. Gottes ewiger Vorsatz ist nichts anderes als sein Wille im Entschluss, getragen von seinem Wohlgefallen. In seiner Weisheit und Klugheit hat er uns dieses verborgene Geheimnis durch seine Offenbarung in Christus bekannt gemacht, nämlich durch Christi Menschwerdung, Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Weil dieser Vorsatz in Gott selbst verborgen war, konnte ihn kein Geschöpf erraten. Paulus spricht deshalb von einem Geheimnis, das ihm durch Offenbarung bekannt wurde. Ein Geheimnis ist nicht rätselhaft, weil es unlogisch wäre, sondern weil es nur von innen her gezeigt werden kann. Gott lässt uns sehen, was ihn seit der vergangenen Ewigkeit bewegt, die Ökonomie des Geheimnisses, nach dem ewigen Vorsatz, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, gefasst hat. Im Mittelpunkt dieses Geheimnisses steht eine Person, Christus, und ihm gegenüber steht ein Gegenüber, die Gemeinde. Der Sohn ist das Geheimnis Gottes, die Gemeinde das Geheimnis Christi, in dieser lebendigen Beziehung wird offenbar, wer Gott ist und was er will. Schon die ersten Seiten der Schrift lassen einen Schein dieses Herzensanliegens erkennen. In 1. Mose Kapitel 1 Vers 26 heißt es, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen. Gott schafft den Menschen nicht nur, damit er existiert, sondern damit er Gottes Bild trägt und mit ihm herrscht, Ausdruck und Gemeinschaft in einem. Was im Paradies noch wie ein Anfangsbild wirkt, wird im Epheserbrief zur vollen Perspektive. Gott hat ihm gegeben, Haupt über alles zu sein, der Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das, was in 1. Mose als Bild und Gleichgestalt begonnen hat, kommt hier zur Erfüllung, Christus als Haupt und die Gemeinde als Leib, in der Gott selbst wohnend und sich ausdrückend gegenwärtig ist. Damit wird deutlich, wie eins Gottes innerer Wille, sein Wohlgefallen und sein Vorsatz sind. Sie laufen nicht in verschiedene Richtungen, sondern sammeln sich in einer Wirklichkeit, Christus mit der Gemeinde als Ausdruck und Wohnstätte Gottes. Der ewige Gott wollte nicht nur eine Welt ordnen, sondern ein Gegenüber gewinnen, indem er sich mitteilt und widerspiegelt. Wer diese Linie in der Schrift erkennt, beginnt, sein eigenes Leben vor einem größeren Hintergrund zu sehen. In allen Spannungen, Fragen und Begrenzungen bleibt dies der tragende Grundton, hinter allen Wegen steht ein Herz, das sich freut, sich in Christus in einen Leib hineinzuteilen. Diese Perspektive nimmt der eigenen Geschichte die Zufälligkeit und schenkt eine stille Zuversicht, ich bin hineingenommen in etwas, das älter ist als meine Fragen, in Gottes ewigen Vorsatz, in dem Christus und die Gemeinde untrennbar zusammengehören. Indem er uns durch Jesus Christus für sich zur Sohnschaft vorherbestimmt hat, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Indem er uns das Geheimnis seines Willens wissen ließ nach seinem Wohlgefallen, das er sich in sich selbst vorgesetzt hat. Wenn Gottes Herz sich auf Christus mit der Gemeinde konzentriert, dann ist jedes einzelne Glaubensleben nie isoliert zu denken. Persönliche Führung, Gaben, Prägungen und auch Brüche stehen in einem größeren Zusammenhang, Gott wirkt nach dem Vorsatz, den er in Christus gefasst hat, und dieser Vorsatz zielt auf einen Leib. Die Folge ist befreiend und zugleich klärend, nicht die Einmaligkeit der eigenen Biografie ist der Mittelpunkt, sondern die Teilnahme an Gottes Freude, sich in Christus in einem gemeinsamen Leben auszuteilen. Aus dieser Sicht lädt jede Situation ein, neu zu fragen, wo öffnet sich hier Raum, damit Christus in seinem Leib sichtbarer wird? In solchen Fragen beginnt der ewige Vorsatz Gottes konkret Gestalt im Alltag anzunehmen. Göttliche Ökonomie, Gottes Selbstmitteilung in Christus und der Gemeinde. Wenn Paulus von Gottes Ökonomie spricht, greift er ein Wort aus der Welt des Haushalts auf, Oikonomia, die weise Verwaltung eines Hauses, in der Mittel und Wege einem Ziel dienen. Übertragen auf Gott bedeutet das, er verwaltet sein eigenes Sein, um seinen Vorsatz zu erfüllen. Epheser 1:10 fasst diese Bewegung in einem Satz, zur Ökonomie der Fülle der Zeiten, um in Christus alle Dinge aufzuhaupten, die Dinge in den Himmeln und die Dinge auf der Erde, in ihm. Gott handelt nicht punktuell, sondern in einer weit gespannten Haushaltung, in der alle Zeiten, alle Wege und alle Werkzeuge auf ein Zentrum ausgerichtet sind, Christus, in dem alles zusammengefasst wird. Zugleich wird deutlich, wie konkret diese Ökonomie ist. Sie ist eine Ökonomie der Gnade, in der Gott nicht Forderungen verteilt, sondern sich selbst gibt. Gottes Ökonomie besteht darin, sich selbst in sein auserwähltes Volk auszuteilen. Abgesehen von sich selbst hat Gott nichts, was er in die Seinen austeilen könnte. Daher besteht seine Ökonomie darin, sich selbst in uns auszuteilen. Entscheidend ist, wie diese Selbstmitteilung geschieht. Gott teilt nicht nur Gedanken, Gebote oder Hilfestellungen aus, sondern sich selbst Epheser 1:5 zeigt, dass er uns für sich zur Sohnschaft vorherbestimmt hat, nicht nur als Begnadigte, sondern als Kinder, die sein Leben tragen. Was in der vergangenen Ewigkeit beschlossen war, tritt in der Geschichte durch Christus hervor. In seiner Menschwerdung, seinem Kreuz, seiner Auferstehung und Himmelfahrt hat Gott das Gefäß bereitet, in das er sich hinein ausgibt. In Christus hat er alles nach dem Ratschluss seines Willens gewirkt, um Menschen, die fern und tot waren, zu einem lebendigen Leib zusammenzubringen. Die Ökonomie Gottes ist daher zutiefst inkarnatorisch, der ewige Gott kommt in Christus herab, um im Geist in den Glaubenden Wohnung zu machen. Diese Selbstmitteilung bleibt nicht beim Einzelnen stehen. Sie ist von Anfang an auf ein Volk, auf Gemeinschaft angelegt. Im Alten Bund wird das in der Geschichte Israels sichtbar. Gott führt nicht einzelne fromme Seelen aus Ägypten, sondern ein Volk, das unter seiner Gegenwart leben soll. So wie die Stiftshütte als Wohnstätte Gottes mitten im Lager stand, so beschreibt Epheser die Gemeinde als Wohnstätte Gottes im Geist. Gottes Ökonomie führt über Erlösung hinaus, aus vergebenen werden mit Bürger und Hausgenossen Gottes, in denen Christus als Leben Gestalt gewinnt. Daher spricht Paulus von einem Wachstum im Leben bis zur Reife, das dazu dient, den Leib Christi aufzubauen. Was Gott in Einzelnen wirkt, ist immer Material für den gemeinsamen Aufbau. In diesem Licht bekommt auch geistliches Wachstum eine andere Färbung. Es ist nicht primär ein Steigerungslauf der persönlichen Frömmigkeit, sondern eine Vertiefung der Teilhabe an Christus, die dem Leib zugute kommt. Wo Christus in Herzen Gestalt gewinnt, verändert sich nicht nur der innere Zustand, sondern es wächst ein Organismus, Glieder, die in allen Stücken in ihn, der das Haupt ist, Christus, hineinwachsen und aus ihm heraus zusammengefügt und verbunden werden. So zeigt die Ökonomie Gottes eine geschlossene Linie, Erwählung, Erlösung, Rettung, Heiligung, Wachstum und Aufbau sind keine nebeneinander stehenden Themen, sondern verschiedene Phasen desselben Handelns Gottes, indem er sich selbst in Christus in eine konkrete, sichtbare Gemeinschaft hineinteilt. Diese Sicht schenkt Weite, auch unscheinbare Schritte des Glaubens sind Bausteine in einem Werk, das weit über die eigene Lebensspanne hinausreicht. Zur Ökonomie der Fülle der Zeiten, um in Christus alle Dinge aufzuhaupten, die Dinge in den Himmeln und die Dinge auf der Erde, in ihm. Wenn ihr wirklich von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört habt, die mir für euch gegeben worden ist. Gottes Ökonomie macht deutlich, dass geistliches Leben nicht in der Sphäre privater Innerlichkeit aufgeht. Was Gott in Christus gewirkt hat und im Geist in uns ausführt, hat immer die Gemeinde im Blick, ein Leib, eine Wohnstätte, ein Organismus. Diese Sicht korrigiert einseitige Erwartungen, ob frommen Aktivismus oder resignierte Passivität, und lädt zu einer stillen Ausrichtung ein, wo Christus Raum gewinnt, gewinnt der Leib an Gestalt. Aus dieser Perspektive können selbst unscheinbare Dienste, verborgenes Gebet, das Tragen anderer und das Ausharren in Beziehungen als Teilhabe an Gottes Haushaltung verstanden werden. Das macht den Weg nicht spektakulär, aber sinnvoll, im Alltäglichen wird Gottes großer Plan greifbar, Christus in der Gemeinde. Der Weinstock und die Reben, gelebte Einheit von Christus und Gemeinde. Das Bild vom Weinstock und den Reben gehört zu den schlichtesten und zugleich tiefsten Offenbarungen darüber, wie Gottes Ökonomie gelebt aussieht. Jesus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Ackerbauer. In diesem Satz verdichtet sich die ganze Bewegung der Dreieinigkeit, der Vater als der, der pflanzt, pflegt und beschneidet, der Sohn als der Weinstock, in dem alles, was der Vater ist und wirkt, Gestalt angenommen hat, und die Glaubenden als Reben, die an diesem Weinstock hängen und aus demselben Leben leben. Es ist bemerkenswert, dass Jesus nicht sagt: Ich bin der Baum und ihr seid die kleinen Bäumchen neben mir, sondern: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ein Weinstock ohne Reben ist unvollständig im Ausdruck und Reben ohne Weinstock sind tot, gemeinsam bilden sie einen Organismus. Dieser wahre Weinstock, der Sohn ist, mit seinen Zweigen, den Glaubenden an den Sohn, ist der Organismus des dreieinen Gottes in Gottes Ökonomie, um mit seinen Reichtümern zu wachsen und sein göttliches Leben auszudrücken. Dieses Bild beleuchtet, wie Gottes Selbstmitteilung im Alltag erfahrbar wird. Der Saft, der durch den Weinstock in die Reben fließt, ist ein Bild für das göttliche Leben, das der Geist in den Glaubenden wirksam macht. Darum verbindet Paulus das Anhängen an den Herrn mit der tiefsten Einheit, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist. Im Weinstock gibt es kein paralleles Eigenleben der Rebe, ihre Aufgabe ist nicht, aus sich heraus Frucht hervorzubringen, sondern die Lebensbewegung des Weinstocks ungehindert durchzulassen. Übertragen auf die Gemeinde heißt das: Christliches Leben ist nicht ein dauernder Versuch, für Gott etwas zu leisten, sondern ein Bleiben in Christus, in dem er sein Leben durch viele Reben hindurch entfaltet. Zugleich hat das Bild eine betont gemeinschaftliche Seite. Eine einzelne Rebe repräsentiert den Weinstock nie in seiner Fülle, erst die Gesamtheit der Reben lässt den Reichtum des Weinstocks sichtbar werden. So wie der Weinstock ein einziger Organismus mit vielen Reben ist, so beschreibt Epheser die Gemeinde als Leib, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ein Leib, ein Weinstock, viele Glieder, viele Reben. Damit wird klar: Gottes Ökonomie zielt nicht auf isolierte geistliche Hochleistungen, sondern auf die Entstehung eines gemeinsamen Lebenszusammenhangs, in dem Christus in vielen Formen, aber als ein und derselbe ausgedrückt wird. Wo Gläubige aus demselben Christus leben, entsteht eine Qualität von Beziehung, die nicht aus Charakterähnlichkeit oder gemeinsamer Geschichte erklärbar ist, sondern aus dem einen Leben, das sie verbindet. Praktisch wird das daran sichtbar, wie die Reben am Weinstock bleiben. Jesus verbindet dieses Bleiben mit seinem Wort: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wo sein Wort unser Denken prägt, wo seine Liebe unsere Reaktionen formt und wo sein Geist gemeinsame Entscheidungen trägt, fließt das Leben des Weinstocks in den Alltag der Gemeinde hinein. Beschneidung, die der Vater vornimmt, kann durchaus schmerzhaft sein, er nimmt weg, was die Lebensbewegung hemmt, aber sie dient der Fruchtbarkeit des ganzen Weinstocks. Unter dieser Hand formt sich eine Gemeinde, die nicht durch äußere Organisation zusammengehalten wird, sondern durch das innere Band eines geteilten Lebens. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Ackerbauer. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das Bild vom Weinstock lädt dazu ein, Christsein weniger als Leistung und stärker als Teilhabe zu verstehen. Teilhabe an einem Leben, das größer ist als die eigene Kraft, und Teilhabe an einem Leib, der mehr tragen kann, als ein Einzelner vermag. In dieser Sicht können die Spannungen des Gemeindelebens, die eigene Müdigkeit und die Grenzen der anderen auf einem anderen Hintergrund erscheinen, nicht als Beweis des Scheiterns, sondern als Situationen, in denen das Leben des Weinstocks sich seinen Weg sucht. Die stille Hoffnung, die daraus wächst, ist nicht spektakulär, aber tragfähig. Wo Reben, so brüchig sie sein mögen, am Weinstock bleiben, wird Gottes Ökonomie erfahrbar, und Christus mit der Gemeinde wird zur sichtbaren Wirklichkeit. Vater, wir staunen über deinen ewigen Vorsatz, dich selbst in Christus in eine Gemeinde hineinzuteilen, die dein Herz erfreut. Danke, dass du uns schon vor Grundlegung der Welt gesehen, geliebt und für Christus und seinen Leib bestimmt hast. Herr Jesus, du wahre Rebe, lass dein Leben neu in uns und durch uns fließen, damit wir als deine Gemeinde gemeinsam aus deiner Fülle leben und dich widerspiegeln. Heiliger Geist, kläre unseren Blick auf Gottes Ökonomie, nimm die inneren Wolken und lass uns mit Freude erkennen, wie reich wir in Christus beschenkt sind. Möge dein Leib aufgebaut werden, mögen die Herzen gestärkt werden und mögen wir immer tiefer in die Einheit mit Christus und untereinander hineingezogen werden. Der Gott des Friedens bewahre dein Volk in dieser Hoffnung und erfülle es mit der Freude deines Wohlgefallens. Amen.